Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Die Nachricht von der Wahl Joe Bidens zum neuen US-Präsidenten war kaum verdaut, da wühlte die Welt und auch die Weltwirtschaft schon eine neue Nachricht auf. Im Zentrum dieses Mal BioNTech, eine mittelgroße Biotech-Firma aus Mainz, die kurz davor steht, gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer einen Corona-Impfstoff auf den Markt zu bringen. Darüber möchten wir heute sprechen. Wir, das sind Eva Müller, die für das Manager-Magazin seit Jahren die Biotech-Szene beobachtet und daher auch BioNTech und die handelnden Personen sehr gut kennt. Hallo Eva.
Hallo, guten Morgen.
Und Martin Oe, der die Finanziers hinter BioNTech seit Jahren sehr gut kennt. Hallo Martin.
Hallo, guten Morgen Sven.
Bevor wir weitermachen, eine kurze Pause, wir sind gleich wieder zurück.
Dieser Podcast wird unterstützt von Vodafone. Für kleine Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler waren die letzten Monate eine sehr herausfordernde Zeit. Nie war es wichtiger, gutes Internet zu haben, damit das Business reibungslos läuft. Vodafone hat für Businesskunden jetzt ein attraktives Angebot. Kabel-Glasfasernetz mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde gibt es für einen Aktionspreis von monatlich 34,90 Euro statt 49,90 Euro für volle 24 Monate. Jetzt Angebot sichern unter vodafone.de/businesscable.
Ja, Eva, BioNTech, wo stehen wir da jetzt? Was ist Anfang dieser Woche eigentlich passiert?
Ja, also Anfang dieser Woche am Montag um 13.45 Uhr kam die Nachricht, auf die wir alle gewartet haben, denn die ultimative Phase 3 Studie zum Corona-Impfstoff hat sensationell gute Ergebnisse gebracht. Also diese Studie unter fast 44.000 Probanden hat gezeigt, dass der Corona-Impfstoff BNT162b2, so der schöne Name, zu 90% vor Corona schützt. Das heißt, 90% der Leute, die mit diesem Impfstoff geimpft wurden, haben auch tatsächlich haben sich nicht mit Corona angesteckt. Und das ist eine wirklich sensationelle Quote. Normale, sehr gute Impfstoffe haben so einen Schutz von 60-70%. Als Impfstoff durchgehen, tun Vakzine sogar schon dann, wenn sie nur 50% Schutzwirkung zeigen. Also das ist wirklich ein ganz tolles Ergebnis.
Und was sind jetzt noch die Hürden, die zu nehmen sind, damit dieser Impfstoff von BioNTech auf den Markt kommt und an die Menschen?
Ja, das ist jetzt die nächste ganz große Hürde. Jetzt müssen natürlich die Zulassungsbehörden diese Impfstoff tatsächlich auch als Medikament oder als Vakzin zulassen. Das heißt, es wird jetzt von der FDA in den USA und in Europa heißt diese Behörde EMA geprüft. Ist dieser Wirkstoff tatsächlich sicher? Ist er wirksam? Kann man den tatsächlich für die breite Bevölkerung zulassen? Und BioNTech geht davon aus, dass in etwa 2 bis 3 Wochen der Zulassungsvorgang dann starten kann. Es kann noch ein paar Wochen dauern, bis die Zulassung durch ist, denn es ist ja wirklich extrem wichtig, dass das für die Bevölkerung sicher und zuverlässig funktioniert. Und BioNTech geht aber davon aus, dass noch in diesem Jahr Ende im Dezember bis zum Ende des Jahres mit dem Impfen begonnen wird.
Ich würde gerne einen Blick auf das Unternehmen und die finanzielle Ausstattung des Unternehmens BioNTech richten. Die haben ja jetzt auch in diesen Tagen die Quartalszahlen gemeldet, also die für die vergangenen 3 Monate. Und da steht ein Nettoverlust von 210 Millionen Euro. Im gesamten vergangenen Jahr haben die einen Verlust von 179 Millionen Euro gemacht. Normalerweise wird man ja sagen, das Unternehmen rast ungebremst auf die Pleite zu. Können die das überhaupt finanziell stemmen, was da jetzt vor ihnen liegt, die Produktion und den Vertrieb?
Also, sie haben ja sehr viele Mittel zusätzlich bekommen. Sie haben von der Bundesregierung dann doch nach langen, schweren Kämpfen 375 Millionen an Fördermitteln bekommen. Sie teilen sich das Risiko mit Pfizer. Sie haben eine wirklich gute Eigenkapitalbasis. Es liegt über eine Milliarde Euro Geld, auf das sie noch zugreifen können an freien Mitteln. Also sie rasen garantiert nicht auf eine Katastrophe zu. Und dass diese Verluste entstehen, sind ja Das erklärt sich von selbst. Es wurde ja bisher nur investiert in 24 Stunden arbeiten, Schichten rund um die Uhr. Es mussten teure Materialien eingekauft werden, denn die Preise für diese Ingredienzien für die Impfstoffentwicklung sind in den letzten Monaten natürlich extrem nach oben geschossen. Es müssen Labors betrieben werden, also da entstehen gigantische Kosten, ohne dass natürlich irgendein Cent an Einnahmen reinkommt. Aber die Aussichten, wenn dann der Impfstoff auf den Markt kommt und dann zum Preis zwischen 15 und 20 Euro pro Dosis, also zwischen 30 und 40 Euro für eine Immunisierung auf den Markt kommt, dann sind auch die Einnahmechancen gigantisch. Also man spricht jetzt schon von mindestens 3,5 Milliarden Umsatzvolumen. Das wird natürlich wieder geteilt mit Pfizer. Also auf jeden Fall kann sich BioNTech diesen Verlust leisten, denn das ist so bei einer Biotech-Firma. Bevor das Medikament zugelassen wird und verkauft werden kann, gibt's Investitionen, Investitionen, Investitionen.
Dann gucken wir mal auf die beiden Personen, die ganz hauptsächlich diese Investitionen geschultert haben und diese Millionenverluste in Kauf genommen haben, in der Hoffnung, dass sich das irgendwann mal auszahlt. Und da kommst du ins Spiel, Martin. Das sind nämlich ganz wesentlich die Gebrüder Strüngmann. Was sind das für Typen?
Also Thomas und Andreas Strüngmann sind Zwillinge. Das sieht man ihnen auch an, sehen sich also zum Verwechseln ähnlich, sind freundlich gesagt Herren mittleren Alters, 70 Jahre alt, groß, schlank, freundlich. Man sieht sie gelegentlich, wenn man da unterwegs sein sollte, auch mal am Tegernsee, auf dem Spaziergang, da wohnen sie. Andreas ist von der Ausbildung her Mediziner. Der Thomas ist Betriebswirt und ja, sie haben sich auch so ein bisschen die Arbeit aufgeteilt.
Der eine ist eher kommt von der Naturwissenschaft, der andere von den Zahlen.
Der Thomas ist eigentlich der, der immer nach außen wirkt, egal ob es um Journalisten geht, wie in meinem Fall, oder um Vorstände von Pharmaunternehmen, mit denen die beiden ja natürlich häufiger zu tun haben, weil sie als Biotech-Unternehmen Lizenzvereinbarungen oft mit Pharmaunternehmen treffen. Meistens spricht der Thomas. Er gilt als wirklich fairer und aber auch harter Verhandler. Da geht es ja dann auch immer um viel Geld. Die Frage ist, geht es immer um Meilensteinzahlungen und so. Und da weiß er sich schon durchzusetzen, aber sehr verlässlich, fair. Ich habe beide nur einmal zusammen erlebt in einem Interview, ein Doppelinterview, was wir mit ihnen geführt haben. Was sie wirklich eint, ist ihre Vorstellung, ein richtiges Medikament zu entwickeln, das dann auch einen Durchbruch bringt.
Thomas und Andreas Strüngmann waren beide schon erfolgreiche Unternehmensgründer und Milliardäre, bevor sie BioNTech gegründet haben. Warum haben sie es dann nicht einfach gut sein lassen und sich an den Strand zurückgezogen?
Ist völlig klar, der normale Weg wäre, wenn man es einmal schafft, ein Unternehmen aufzubauen, dann versucht man nicht ein zweites Mal, der normale deutsche Weg, das zu tun. Bei den beiden ist es ja so, die haben Hexal gegründet. Ihr Vater war auch Generika-Unternehmer, also ein Hersteller von Generika, von nachgeahmten Medikamenten. Das haben sie dann verkauft, die kleine Firma des Vaters, und haben dann daraufhin Hexal gegründet mit großem Erfolg. 2005 haben sie das Unternehmen für 7,5 Milliarden Dollar damals an den Schweizer Pharmakonzern Novartis verkauft. Ja, und dann haben sie eben entschieden, ihr Geld ja teilweise natürlich auch solide anzulegen, aber gleichzeitig auch stark in Biotech zu investieren. Ich glaube, einfach weil sie einen Traum haben, den sie verwirklichen wollen.
Gleichzeitig sind die Brüder in den üblichen Netzwerken, in denen sich Unternehmer oder Topmanagerinnen und Topmanager treffen, praktisch nicht präsent. Warum ist das so?
Ja, das ist bei Ihnen tatsächlich nicht so. Sie betrachten sich so ein bisschen als Anti-Establishment, was ja erstmal überraschend ist, wenn man zu den reichsten Deutschen gehört. Aber nee, sie sehen sich so, weil sie es eigentlich nicht mögen. Konzern, Hierarchien, sie wollen schnell agieren. Sie haben damals bei dem Verkauf von Hexal und Novartis die Erfahrung gemacht, dass danach Novartis Hexal klein gehäckselt hat und eigentlich auch schlechter gemacht hat, als es war. Und sie wollen schnell und unkompliziert agieren.
Anti-Establishment und eher ungewöhnliche Typen, da kommen wir jetzt zu dem Ehepaar, den beiden Menschen, die die Idee hatten zu BioNTech und dann in den Brüdern Strüngmann die Finanziers gefunden haben. Eva, du kennst die beiden, du kennst das Ehepaar. Wer ist das und was zeichnet die beiden aus?
Ja, dass die beiden, Ugo Sahin und Özlem Türeci, sind leidenschaftliche Wissenschaftler. Das ist ein junges Paar gewesen, das sich Ende der 1990er Jahre in Bad Homburg an der Universitätsklinik kennengelernt hat als junge Ärzte. Der Ugo Sahin war damals noch im AIP, also Arzt im Praktikum. Und die haben sich getroffen auf der Onkologie, also auf der Krebsstation, und haben beide übereinstimmend festgestellt, oh Gott, wir können hier nur stehen und mit ein paar ganz konventionellen Therapien, Chemotherapie, Strahlentherapie, versuchen, diesen todkranken Menschen zu helfen. Da muss es doch noch was anderes geben. Das hat sie angeregt, gemeinsam einzusteigen in die Krebsforschung, um ganz neue Wege zu finden in der Krebstherapie. Also die beiden leben Wissenschaft, die leben die Suche nach neuen Therapien. Das ist ihre große Leidenschaft, das verbindet sie, darüber sprechen sie am Frühstückstisch und auch beim Abendessen. Also eine lustige Anekdote ist, sie haben dann 2001 geheiratet und sind direkt nach dem Standesamt wieder ins Labor, weil sie da so einen ganz spannenden Test laufen hatten. Also nichts mit Party und Champagner, sondern sofort wieder an ihre Forschung.
Und kommen die beiden aus einschlägigen Familien, also waren die Eltern auch in der Medizin oder in der Wissenschaft oder wie ist der Hintergrund?
Also die beiden, also ihre Familien stammen ja beide aus der Türkei. Der Ugo Sahin, der ist in Iskender in der Südtürkei sogar noch geboren. Seine Eltern kamen dann aber als Gastarbeiter nach Deutschland und haben bei Ford gearbeitet in Köln. Und dieser Junge war aber ehrgeizig, wusste schon als kleiner Junge, dass er Arzt werden möchte, hat sich unheimlich angestrengt, Abitur gemacht. Er ist ein extrem kluger Mann. Er hat dann Medizin und Mathematik studiert. Also hat sich wirklich hochgearbeitet aus gar keinen medizinischen oder akademischen Kreisen. Die Özlem ist als Tochter eines türkischen Arztes geboren, der aus Istanbul nach Deutschland kam und sich dann auf dem flachen Land niedergelassen hat. In Kloppenburg hat er eine Praxis betrieben und die Özlem war quasi als Kind schon immer in der Praxis und war auch fasziniert von Medizin. Also der Ugur quasi aus seiner inneren Motivation heraus, Menschen helfen zu wollen. Und die Özlem war aus ihrer Familie schon so geprägt, dass sie sich also diesem Thema mit Herz und Seele verschrieben haben.
Und bei den beiden ist es ja auch so ähnlich wie bei den Strüngmanns, wenn auch in etwas kleinerem Maßstab. Die haben ja auch schon mal ein Unternehmen gegründet und für viel Geld verkauft, Ganymed, so dass die nach landläufigen Maßstäben auch nicht mehr hätten arbeiten müssen. Warum haben die weitergemacht?
Ja, genau aus diesem Grund. Sie wollen tatsächlich, und da treffen sie sich wirklich mit den Strüngmann-Brüdern, ein ganz neues Medikament, eine ganz neue Therapie schaffen, die der Menschheit wirklich weiterhilft. Dass es jetzt am Ende dann als erstes mal ein Impfstoff gegen Corona sein würde, das haben sie sich wahrscheinlich nicht träumen lassen, als sie BioNTech gegründet haben. Aber sie arbeiten, also dieser Corona-Impfstoff beruht ja auf einer ganz neuen Technologie, mRNA-Technologie heißt die. Und da geht's drum, mit Botenmolekülen den Körper selbst dazu anzuregen, Kampfstoffe gegen Krankheiten zu entwickeln. Jetzt gegen Corona, eigentlich geplant gegen den Tumor, damit der Körper sozusagen den Tumor selbst vernichten kann. Und jetzt hat ja eben diese Technologie ihren großen Durchbruch und ist jetzt so eine Art Plattform, die auch für andere Krankheiten sicher zu Fortschritten führen wird.
Was hat dazu geführt, dass die vier zusammengekommen sind? Wann haben die sich das erste Mal getroffen und wie haben die festgestellt, dass es gut ist, zusammenzuarbeiten? Also die Strüngmanns auf der einen Seite als Finanziers und das Ehepaar Sahin Türeci als die wissenschaftlichen Köpfe.
Ja, das ist tatsächlich eine ganz lustige Geschichte. Also die Firma Ganymede, die damals Türeci gegründet hat, da war sie der CEO und Ugo Sahin war der Chief Medical Officer, wurde finanziert, also die Özlem Türeci ist eine begnadete Kommunikatorin, die kann solche komplizierten medizinischen Themen wirklich so gut erklären, dass Finanziers sofort begreifen, boah, das ist eine tolle Sache, da muss ich einsteigen. Und überzeugt hatte sie hier in München den MIG-Fonds, der von Michael Motschmann mit seinem Bruder Cecil gegründet wurde. Und die waren eingestiegen bei Ganymede und hatten eben das Ehepaar schon kennengelernt. In der Branche duzt man sich sehr schnell, deswegen sage ich auch immer Özlem und Ugur, statt die Nachnamen zu benutzen. Und sind da ganz eng zu einem Team zusammengewachsen. Und diese MIG-Fonds wiederum kooperieren sehr eng mit Athos Service. Und das ist der Venture Capital Arm vom Strüngmann Family Office. Und so finden sich die Wege.
Also das heißt, das ist das Vehikel, mit dem die Strüngmanns ihr Geld investieren.
Genau, die Strüngmanns investieren ihr Geld über diese Athos Service. Und Athos Service wiederum kooperiert eng mit den MIG-Fonds. Da kennt man sich auch schon seit Jahren und arbeitet eng zusammen. Und so ist dann auch tatsächlich die Firma BioNTech gegründet worden im Konferenzraum der MIG-Fonds in München in Bogenhausen, in so einem schönen Gründerzeitgebäude, edle Büros. Und da saß man an einem großen, dunklen Konferenztisch zusammen und hat eben über dieses Thema individuelle Krebstherapien unter Einsatz dieser Botenmoleküle mRNA gesprochen. Die Investoren waren begeistert und haben gesagt, da müsst ihr eine Firma draus machen. Und so ist BioNTech entstanden und die Strüngmänner sind schnell eingestiegen.
Obwohl völlig unsicher war, dass daraus mal was Erfolgreiches werden würde, also tatsächlich eine erfolgreiche Anwendung.
Total unsicher war das. Also ja, sie hatten natürlich die Erfahrung, Ganymede hat's geschafft. Das ist ein Wissenschaftlerteam, da ist eine Truppe zusammen, die können Medikamente entwickeln, die können Therapien entwickeln. Also man hat großes Vertrauen in die Menschen, weil sie auch bewiesen haben, sie können sowas und dann auch erfolgreich verkaufen, also auch ein erfolgreiches Geschäft draus machen. Und die Idee hat überzeugt. Und da kommt auch jetzt Ugur Sahin nochmal ganz stark ins Gespräch. Deswegen wurde dann auch er der CEO von BioNTech. Das ist seine Herzensgeschichte, verschiedene neue Therapien zur Bekämpfung von Krebs auszuprobieren und aus so einem ganzen Bilderbogen an Therapiemöglichkeiten dann für jeden Patienten das die ideale Therapie zusammenzustellen. Und eine dieser neuen Therapien ist eben diese mRNA-Technik.
Jetzt haben wir da vier Menschen, erfolgreich und meinungsstark. Thomas Strüngmann, Andreas Strüngmann, Özlem Türeci, Ugo Sahin. Wie haben die denn ihre Zusammenarbeit organisiert, sodass die nicht ständig aneinander rasseln?
Ja, ich glaube, es liegt vor allem erstmal daran, dass sie alle vier umgängliche Menschen sind, also eher Menschenfreunde als verbiesterte Menschen. Und mit denen kann man reden. Wie die Zusammenarbeit organisiert ist, das weiß Eva viel besser als ich.
Also das ist eine ganz klare Arbeitsteilung. Ugo Sahin und Özlem Türeci sind die Wissenschaftler. Es sind die, die das Geschäft vorantreiben, die Entwicklung vorantreiben, die BioNTech führen. Die beiden teilen sich die Arbeit dann auch nochmal auf. Da ist der Ugo Sahin, das ist der Visionär. Das ist der, der sämtliche Bälle in der Luft hält gleichzeitig und den Überblick behält und ständig neue Ideen und Visionen entwickelt und tatsächlich die Mannschaft motiviert, 24 Stunden rund um die Uhr zu arbeiten. Und dann ist Özlem seine kongeniale Partnerin sein Regulativ, die ihn auch immer mal wieder ein bisschen runterholen kann, wenn er zu sehr sprudelt, und die dann das Geschäft tatsächlich organisiert, die in den Labors sagt, du machst das, so ist der Studienaufbau, so machen wir es, so organisieren wir das. Also sie ist sozusagen die große Organisatorin.
Wenn man sich das Aktionariat anguckt, also wem gehört was an BioNTech, wie viele Anteile hat jeder, dann haben die Strüngmanns 47,9%. Das ist ordentlich. Bei einem Börsenwert von derzeit 26 Milliarden Euro sind das also knapp 13. Und dann ist der zweitgrößte Aktionär Ugur Sahin, der hat 17,5% der Anteile. Das sind derzeit so ungefähr 4,5 Milliarden Euro. Özlem Türeci hat danach gar nichts. Da kann man ja nur hoffen, dass sie einen guten Ehevertrag haben. Oder meinst du, das interessiert die gar nicht?
Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass sich die beiden über diese Themen überhaupt keine Gedanken machen. Ich bin mir sehr sicher, dass das kein Gesprächsthema zwischen den beiden ist. Özlem war bei Ganymed die CEO. Da hatte sie die großen Anteile. Also sie ist sozusagen reich aus dem ersten Exit. Er ist jetzt reicher aus, ist ja noch gar kein Exit. Also das Geld ist ja noch nicht realisiert, aber theoretisch reicher durch seinen Anteil an BioNTech. Aber für die beiden ist Geld nicht die relevante Größe, sondern die relevante Größe ist der wissenschaftliche Durchbruch. Zu beweisen, dass ihre Idee von der mRNA tatsächlich der Menschheit hilft, das erreichen zu können, das ist ihr großes Thema. Geld, die wohnen in einer bescheidenen Wohnung in der Nähe von BioNTech Headquarter in Mainz, übrigens an der schönen Adresse an der Goldgrube. Die fahren morgens mit dem Mountainbike in die Firma, damit sie sich ein bisschen bewegen und Sport haben. Die haben Spaß mit ihrer jugendlichen Tochter, und um ihren Erfolg in der Impfstoffstudie zu feiern, trinken sie abends dann gemeinsam einen türkischen Tee.
Ja, der Durchbruch, den du gerade beschrieben hast, auf den die hoffen, der ist jetzt ja zum Greifen nahe. Die nächsten Wochen werden da entscheidend sein. Sieht aber ja ganz gut aus. Martin, was aus deiner Sicht, der du ja auch die Pharmabranche schon länger im Blick hast, kann aus BioNTech noch werden?
Ja, also aus BioNTech kann natürlich noch viel werden. Im Augenblick haben sie eine Marktkapitalisierung von mindestens 25 Milliarden Dollar. Teilweise waren es auch schon über 25 Milliarden Euro. Das ist mehr als die Lufthansa, die Commerzbank und TUI zusammen haben. Und dann nochmal ein paar Milliarden drauf. Gleichzeitig sind es natürlich aber auch nur ein Buchwert. Das ist ganz viel Hoffnung auf die Zukunft. Sie haben bisher noch gar kein Medikament. Sie haben kein Vakzin, was bisher schon im Verkauf ist. Das heißt, sie haben eigentlich auch keine Einnahmen. Aber sie haben gute Chancen natürlich, dass der Impfstoff, den sie jetzt hergestellt haben schon, dass der tatsächlich dann auch zugelassen wird. Und dann wird das ein erster großer Erfolg sein. Wenn sie jedoch irgendwann mal ein richtiges Unternehmen werden wollen, ein großes Unternehmen, sie sitzen ja weiterhin in Mainz, auch wenn sie in den USA notiert sind, dann müssen sie vor allem im Krebsbereich Therapien entwickeln und mehrere Medikamente haben, weil von einem Medikament allein kann man auf Dauer nicht leben.
Was meinst du damit?
Das liegt schlicht daran, dass Biotech-Unternehmen ja in der Regel keine Vertriebs- und Marketingstrukturen weltweit, die man am besten weltweit hat, haben und dann meistens eben kooperieren mit großen Pharmaherstellern. Das heißt aber dann auch, man muss einen Teil und einen gar nicht so geringen Teil der Umsätze und damit Gewinne abgeben. Und das selbst aufzubauen ist ziemlich aufwendig, sehr teuer, und da braucht man etliche Medikamente, dass sich das lohnt. Und so hat es dann natürlich eine gewisse Logik, dass die großen Pharmakonzerne, die immer auf der Suche sind nach erfolgreichen Medikamenten, einen guten Preis zahlen und dann das Unternehmen eingliedern. Das ist die wahrscheinliche Variante.
Ja, auf der anderen Seite haben sie ja Großinvestoren, die Strüngmanns, und einen zweiten Großinvestor, nämlich Ugur Sahin, die, wie Eva uns ja gerade erklärt hat, jetzt nicht darauf aus sind, schnell Geld zu machen, sondern denen es offensichtlich um Inhaltliches geht.
Ja, sie haben durchaus auch eine Chance, das zu tun, weil sie haben ja gemeinsam mit Ugo Sahin deutlich die Mehrheit, also fast 70% am Unternehmen. Also sie entscheiden darüber, was mit dem Unternehmen passiert. Und sie haben ja auch 6 Kinder, glaube ich, im Fall der Strüngmanns, die schon teilweise im unternehmerfähigen Alter sind und die durchaus, so wie man hört, Interesse daran haben, auch später unternehmerisch tätig zu sein. Und also es gibt eine Chance, aber aus meiner Sicht ist es die unwahrscheinliche Variante. Das wäre natürlich wirklich eine tolle Sache, weil wir wissenschaftlich eigentlich in vielen Bereichen durchaus so gut sind wie USA oder China, teilweise in manchen Bereichen besser. In der Regel hängt es daran, dass irgendwann keine Investoren mehr da sind. Und jetzt sind natürlich viele Investoren darauf aufmerksam geworden, dass es hier neben Max Planck und anderen großen Wissenschaftsorganisationen, die ja in Deutschland nicht unerfolgreich sind mit den Instituten, auch Firmen gibt, die tatsächlich was zu Wege bringen. Also es könnte natürlich wirklich ein Leuchtzeichen sein für Deutschland.
Eva, wenn wir nur bei der Biotech-Szene bleiben, kann dieses überschaubare Unternehmen aus Mainz der ganzen Szene einen Schub verleihen?
Ja, auf jeden Fall. Also das sieht man ja schon am Jubel, der jetzt in der Biotech-Szene herrscht. Plötzlich gibt es sehr viel mehr Mitteilungen über Erfolge, auch von anderen Biotech-Unternehmen, die sich jetzt mal ein bisschen aus ihrer Deckung herauswagen. Und vor allen Dingen gibt es ja von Ugo Sahin selbst die Aussage, also das ist sein großes Ziel. Er möchte ein großes, unabhängiges Pharmaunternehmen, ein Pharmakonzern werden. Und auch sein Aufsichtsratschef, sozusagen das alter Ego der Strüngmann-Brüder, sagt ganz gelassen, wir haben eigentlich den Ehrgeiz, sowas wie die SAP in unserer Branche zu werden. Also ein wirklich bedeutender Weltkonzern aus Deutschland raus. Also ich wäre vielleicht nicht ganz so negativ wie Martin, der sagt, ach, die werden übernommen, das ist der normale Weg. Also ich glaube, es gibt auch eine Chance, dass sie sich durchbeißen, weil es ist sowohl von der Seite der Investoren als eben auch von den Gründern, von den Inhabern her der enorme Wunsch, da ein richtig großes Unternehmen draus zu machen und die ganze Branche nach vorne zu bringen. So nach dem Motto, vielleicht schaut doch auch mal wieder die Welt auf Deutschland als die Apotheke der Welt, wo die neuen und innovativen Medikamente und Kuren herkommen.
Eva, Martin, ganz herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende. Ich hoffe, wir hören uns am nächsten Freitag wieder.